Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von New Management Talk. Ich freue mich sehr auf den heutigen Gast Wolf Lotter. Wolf hat ein neues Buch geschrieben, es heißt Digital Erwachsen und im Untertitel Streitschrift für mehr natürliche Intelligenz. Und genau das ist es geworden, eine Streitschrift, ein deutliches Plädoyer fürs Denken, fürs Nachdenken, für die menschliche Intelligenz. Nämlich darüber, dass künstliche Intelligenz im Besonderen und Digitalisierung allgemein dazu da sind, uns das Leben zu erleichtern, weil sie uns von stupiden Routineaufgaben befreien. Routineaufgaben, die Zeit kosten, ohne echten Wert zu schaffen. Mit der gewonnenen Zeit sollten wir sorgsam umgehen, sagt Wolf, und sie nutzen, um echte Probleme zu lösen, indem wir nachdenken. Wir können und wir dürfen das Denken nicht an Maschinen delegieren, denn Maschinen denken nicht, können sie gar nicht, egal was Digitalpropheten uns erzählen, sagt Wolf Lotter. Und genau darüber sprechen wir. Mein Name ist Christoph Pause, Chefredakteur New Management bei Haufe. Und nun geht es los. Ja, herzlich willkommen, Wolf. Schön, dich mal wieder hier zu haben im Podcast. Fast hätte ich gesagt im Podcast-Studio, aber tatsächlich sitzen wir ein paar Kilometer auseinander. Herzlich willkommen.
Danke, Christoph. Danke für die Einladung. Ich freue mich, dass wir uns wieder treffen.
Ja, das ist mir wirklich eine große Freude. Und hier diesen New Management Talk heute mit dir zu machen über dein neues Buch oder Anlass ist dein neues Buch. Es ist letzte Woche erschienen und heißt Digital Erwachsen und hat im Untertitel, und das ist wichtig, Streitschrift für mehr natürliche Intelligenz. Und allen, die das Buch noch lesen werden, und ich hoffe, es sind viele, ich kann es nur empfehlen, die Betonung liegt auf Streitschrift und das macht Spaß. Man kann sich an den Dingen, die du schreibst, reiben. Man kann zustimmende Striche an die Seite machen und Fragezeichen. Es lohnt sich auf jeden Fall und genau darüber wollen wir heute sprechen. Dieses neue Buch, Digital Erwachsen, beschäftigt sich mit künstlicher Intelligenz, aber vor allem mit uns Menschen und unserem Verhältnis zu Maschinen aller Art und eben auch der künstlichen Intelligenz. Was war dein Antrieb, dieses Buch zu schreiben?
Also ich habe mir überlegt, woran es eigentlich liegt, dass die Leute so leicht diesen Versprechungen auf den Leim gehen, die die KI macht, aber auch die Digitalisierung macht, und warum wir uns nicht sehr selbstbewusst und erwachsen dieses Ding aneignen und zum Werkzeug für bessere Arbeit und bessere Ergebnisse machen und für bessere Leben. Und dann bin ich draufgekommen, dass es wie so oft ist, dass man nicht weiß, woher das kommt. Also es gibt eigentlich keine Ahnung, warum wir irgendwann mal angefangen haben, Maschinen zu entwickeln, zu bauen, die Zeichen verarbeiten und nicht bloß jetzt Kraft erzeugen oder uns physische Arbeit abnehmen, sondern warum hat man das eigentlich getan? Und die Antwort ist, dass wir mehr Zeit zum Denken haben, zum individuellen und persönlichen Denken. Das hat Leute wie Leibniz angetrieben im 17. Jahrhundert. Und das hat sozusagen alle angetrieben, die sich später noch damit beschäftigt haben, bis weit ins 20. Jahrhundert hinein. Aber diese Geschichte ist vergessen. Und wenn man diese Geschichte nicht kennt, dann hat man heute das Gefühl, wir werden durch etwas ersetzt. Aber das ist nicht der Fall. Wir werden durch etwas aufgefordert sozusagen. Und das ist die Technologie, über die wir heute reden. KI in erster Linie, schwache KI, aufgefordert, uns anzustrengen, an die Stelle dessen, was Routinearbeit ausmacht, individualisierte persönliche Nachdenkarbeit zu setzen. Also im Grunde genommen natürliche Intelligenz den Muskel spielen zu lassen.
Bevor wir auf all dies eingehen, und ich hoffe, die geplante halbe Stunde reicht aus für all die Themen, nochmal ganz kurz zurück. Wenn du auf künstliche Intelligenz blickst, was ist das für dich? Was unterscheidet das eventuell auch von dem, was wir bislang als Digitalisierung bezeichnet haben, oder ist das nur die natürliche Fortsetzung?
Es ist die natürliche Fortsetzung nicht nur der Digitalisierung, sondern auch der Maschinisierung, der Automatisierung der Welt. Was ist denn künstliche Intelligenz? Künstliche Intelligenz denkt nicht. Das ist ein sehr irreführender Begriff, den wir dafür gewählt haben oder den einige dafür gewählt haben. Eine künstliche Intelligenz automatisiert und übernimmt Routinearbeiten. Es ist eine sehr gute Datenbank, die man abrufen kann, die allerdings mit menschlichem Wissen gefüllt wird. Das beschäftigt mittlerweile auch Gerichte auf der ganzen Welt, Gott sei Dank. Also es handelt sich nicht um eine brandneue, revolutionäre Technologie, sondern um eine dem Stand der Zeit und dem Stand der Technik entsprechende Automatisierungstechnologie, mit der sich ganz hervorragend Arbeiten machen lassen, die früher mühsam mit der Hand gemacht werden mussten. Ich sage jetzt mal die Abfrage von Daten großen Ausmaßes, die Kompilation von Daten, auch die Interpretation von Daten, wobei man da schon wieder sehr aufpassen muss, weil die Interpretation eigentlich eine Angelegenheit der natürlichen Intelligenz bleiben muss, weil wir sonst alles glauben müssen, was die Maschine uns erzählt, oder die, die sie programmieren. Aber im Kern ist es keine Revolution. Damit fängt es schon mal an. Auch das versteht man nur, wenn man sozusagen die langen Linien der Geschichte der Digitalisierung gesehen hat und erkannt hat. Und wenn man sich anschaut, was die Leute gedacht haben, die letztlich dafür verantwortlich waren und sind, das in die Welt zu bringen.
Du machst in deinem Buch einen langen Rückblick. Du gehst bis Aristoteles zurück und zum altgriechischen Begriff der Techne. Soweit wollen wir jetzt nicht zurückgehen, aber du hast Leibniz schon genannt. Du nennst dann später den Jacquard, der den Webstuhl auf Basis von Lochkarten entwickelt hat und viele andere. Du hast gerade schon davon gesprochen, die Maschinen sind erfunden worden von uns Menschen oder wir Menschen haben die Maschinen erfunden, damit sie uns von Arbeit entlasten, aber gleichzeitig auch, damit sie mehr schaffen als wir Menschen in kürzerer Zeit. Also es hatte schon einen Rationalisierungseffekt. Jetzt zitierst du am Ende deines Buches verschiedene Forscher, die sagen, wer die Digitalisierung und vor allem die KI zur Rationalisierung nutzt, der schmeißt sein Geld zum Fenster raus, denn es gibt gar keinen wesentlichen Produktivitätsfortschritt. Unterscheidet sich dann quasi die KI von der Dampfmaschine?
Naja, sie unterscheidet sich nicht von der Technik her, vom Sinn der Technik, von der Grundformel her, aber sie unterscheidet, Dampfmaschinen waren ja durchaus effiziente Maschinen, obwohl die wenigsten wissen, dass die auch 50, 60 Jahre gebraucht haben, nachdem sie regulierbar waren, bis sie tatsächlich Wasserräder und Windkraft in Europa ersetzt haben. Es war ein sehr langer Prozess, bis die wirklich so weit waren, dass sie gut waren. Und dann kam schon relativ schnell die Elektrizität nach. Also der Mythos der Dampfmaschine ist überschätzt. Bei der KI ist es nochmal ein bisschen komplizierter als bei der Dampfmaschine und bei der Digitalisierung, weil wir das haben, was man das Produktivitätsparadoxon nennt. Das ist von Nobelpreisträger Solow 1988 mehr oder weniger ins Spiel gebracht worden. Wirtschaftsnobelpreisträger, der gesagt hat, Kinder, Computer finden sich überall, nur nicht in den Produktivitätsstatistiken. Und das war damals schon ein Skandal, weil es gab eine PC-Revolution, es gab große Marketingabteilungen, die wollten Computer verkaufen. Überall hat man gesagt, wenn du keinen Computer hast, keinen PC hast, bist du abgehängt, bist du altes Eisen. Und dann kommt der frisch gebackene Nobelpreisträger für Wirtschaft und sagt, Kinder, ich erkenne nicht, dass es dadurch eine Produktivitätssteigerung gibt. Also es ist, wenn ihr das Ding nutzt, um effizienter zu sein, etwas zu optimieren, zu rationalisieren, dann seid ihr auf dem Holzweg. Diese Forschung ist hunderte Male bestätigt worden, zuletzt durch Acemoglu, durch Leute wie Brynjolfsson, also wirklich führende Ökonomen, die ja alle im digitalen Bereich ganz groß sind. Acemoglu ist Nobelpreisträger. Aber es nutzt nichts, keiner redet darüber. Die Wahrheit ist, hauptsächlich verdienen Leute mit der Digitalisierung Geld, die Digitalisierung beraten und die Produkte verkaufen. Aber wenn wir einfach draufschauen auf die Maschine und glauben, es ist eine Wundermaschine, die an und für sich wie ein Goldesel Dukaten spuckt, um so zu formulieren, dann irren wir. Das ist nicht wissenschaftlich erhärtbar, es ist nicht nachweisbar und das liegt daran, dass wir den Computer und die Digitalisierung in den falschen Strukturen nutzen. Wenn man einen Computer so nutzt wie eine Dampfmaschine, in der Fabrik mit der gleichen Arbeitsorganisation, mit der gleichen Hierarchie, dann funktioniert eben diese Produktivität nicht, dann ist dieser Zugewinn nicht da, sondern wir leben im Grunde genommen von der Substanz und von der Illusion, dass die Digitalisierung uns eine Effizienz bringt, die sie gar nicht leisten kann.
Bevor wir da tiefer einsteigen, ist mir ein Satz begegnet, relativ am Anfang von einem Buch, den ich für einen der zentralen Gedanken und Sätze in dem Buch halte, nämlich ohne Menschen wäre die digitale Welt unvorstellbar. Wie gestaltet sich in deinen Augen der Zusammenhang zwischen realer und digitaler Welt heute?
Naja, Digitalisierung ist nicht möglich, wenn sie nicht das umsetzt, was Menschen schon getan haben. Der Technikhistoriker David Gugerli spricht davon, dass die Welt in den Computer kommt. Und das klingt jetzt so, denk mal gar nicht so drüber nach, aber genau so ist es. So wurde auch geworben für die ersten Computer. Da gab es einen großen Globus und ein großes Kabel. Und aus diesem Globus mit dem Kabel wurden wurden die Daten in den Computer gesaugt. Also man wusste in den 50er Jahren noch sehr gut, wie das Ding funktioniert. Nicht umgekehrt, nicht der Computer schafft etwas so diskretiv. Nein, sondern das, was da ist in der Welt, das Wissen, das da ist, die Daten, die Informationen, die da sind, kommen in den Computer und sind leichter zugänglich. Das ist alles. Das ist die ganze Geschichte. Deshalb ist alles, was in der Digitalisierung passiert, die Kopie der wirklichen Welt. Und wenn ich das mal akzeptiert habe und das weiß, was leider immer noch die wenigsten wissen, dann heißt das doch nichts anderes, als dass alles, was der Computer machen kann, immer davon abhängt, ob wir ihn das machen lassen. Ob wir sozusagen als die Herren und die Damen und die Chef und Chefinnen über den Computer bestimmen, was dieses Ding zu tun hat. Das ist das Primat. Aber viele Leute sagen, ich kann mit der Technik nicht mithalten. Das ist schon die falsche Einstellung. Natürlich, die Technik kann überhaupt nicht sein ohne dich. Das ist immer, glaube ich, etwas, was man nicht oft genug sagen kann. Aber dazu braucht es einen anderen Blickwinkel auf diese Digitalisierung, als wir ihn heute haben. Die Welt ist das Original, der Computer ist die Kopie. Und das gilt für die KI mehr als je zuvor.
Aber dieses Gefühl, dass die Technologie wahnsinnig schnell voranschreitet und dass gerade die künstliche Intelligenz sich eben schnell entwickelt, wenn wir es so nennen wollen, ist ja erstens verbreitet und etwas, was ich zum Beispiel auch erlebe. Ich habe neulich mit der Professor Jutta Rump gesprochen, die ein Paper gemacht hat, 7 Kompetenzen für den Umgang mit KI. Und in dem Gespräch sagt sie, dass sie eben mit LLM arbeitet, um sich beim Schreiben und beim Gliedern von Texten und so weiter unterstützen zu lassen und dass sie überrascht ist, wie schnell diese KI in der Zusammenarbeit eben lernt, um diesen Begriff zu nehmen. Aber, und das ist das Interessante, sie sagt, sie ist in der Zusammenarbeit mit der KI oder im Zusammenwirken mit der KI auch gewachsen. Also sie hat sich selber weiterentwickelt dabei. Wäre das etwas, was du so auch erleben könntest oder widersprichst du?
Ich weiß nicht recht, was ich mit dem Satz, ich bin dabei gewachsen anfangen soll, als jemand, der seit vielen Jahren selber schreibt, dass man die KI zur Strukturierung von Texten oder von Arbeiten, die man schon gemacht hat, das heißt zur Aufbereitung von Daten nutzen kann, ist von der Logik her so, wie man vor vielen Jahren eine Datenbank in einem Computer wie DBase oder sowas verwendet hat, etwas ganz Simples. Das wirft mich jetzt noch nicht aus der Bahn. Das Zweite ist, das Strukturieren, ja, kann helfen, wenn es nicht erratisch wäre, was es ist. Ich benutze das ja auch immer spaßhalber, schon in 3 Büchern, dass ich mir die zusammenfassen lasse und dann schaue ich mal rein, was da geschrieben wird. Also ich bin schon ein bisschen vorsichtig. Ich entwickle mich eher dazu, durch die KI noch viel kritischer mit der Technologie umzugehen als vorher und ihr nicht zu vertrauen. Fürchtet, dass es manchmal eine Frage der Interessen ist, wie man der KI gegenübersteht. Wenn ich mich, egal ob jetzt akademisch oder kommerziell oder publizistisch oder auch nur aus Begeisterung dafür interessiere, dann neige ich natürlich dazu, der Sache, ich sage es vorsichtig, aber es ist so, unkritisch vieles zu unterstellen, was sie realiter gar nicht leisten kann, weil ich mich freue, in der Auseinandersetzung auf etwas draufgekommen zu sein, worauf ich so auch draufgekommen wäre. Die KI ist nicht intelligenter als ein Zettelkasten. Und deshalb ist schon der Begriff Lernen für mich ein schwieriger Begriff in dem Kontext, weil ich gerne wissen würde, wie man maschinelles Lernen dann abgrenzt vom Lernen der natürlichen Intelligenz. Und dazu werden ganz kluge Abhandlungen geschrieben, seit vielen Jahren und heftig gestritten. Und ich glaube, zu Recht. Programmieren ist kein Lernen, auch wenn sich die Maschine selbst programmiert, indem sie andere Sachverhalte und Inhalte und Contents schlicht und ergreifend kopiert und manchmal auch klaut. Das muss man auch mal sagen. Das ist ja auch ein ganz wesentlicher Grund, warum die Gerichtsverfahren in dem Zusammenhang stark steigen. Und Plagiate sind nichts, woran ich mich entwickeln könnte.
Du hast es gerade schon angedeutet, aber es ist dein Lebensthema, möchte ich sagen, nämlich eine der wichtigsten Fähigkeiten von Menschen in der Wissensgesellschaft, aber eigentlich schon immer, ist die Problemlösungskompetenz und das Herstellen und Verstehen von Zusammenhängen. Jetzt reden und schreiben viele Menschen darüber, dass die KI uns helfen kann, unsere Probleme zu lösen. Und manche sagen, die KI könne unsere Probleme lösen. Viele hoffen das zumindest. Ist es ein Eingeständnis unserer eigenen Unfähigkeit, unsere Probleme in den Griff zu bekommen?
Ich glaube, es ist die Sehnsucht, dass irgendetwas, was ich nicht verstanden oder durchdrungen habe, etwas für mich löst, was ich selber nicht lösen kann, weil ich es A nicht will und B auch die Grundlagen nicht verstanden habe. Das kommt sehr oft vor. Die Geschichte der Mythologien, der Religionen, aber auch des Aberglaubens ist voll damit, dass bestimmte Vorgänge uns ersparen, dass wir ein Problem konkret lösen durch Arbeit, durch Nachdenken, durch intensives Versuchen und Experimentieren, so wie Menschen immer vorangekommen sind. Sie sind nicht vorangekommen, indem sie ihre Probleme an höhere Wesen delegiert haben. Und das wird auch im Fall der KI so sein. Und man sieht ja diese quasi religiöse Verehrung oder Zuschreibung, dass eine künstliche Intelligenz, die wäre also vernünftiger und kühler und leidenschaftsloser und ich weiß nicht was und auch weniger fehleranfällig als eine natürliche, das ist alles netter Aberglaube. Tatsächlich haben wir es zu tun mit einer sehr nüchternen, von Menschen gewollten und gemachten Technologie, die ganz hervorragend dafür geeignet ist, bestimmte Prozesse und bestimmte Interessen auch zu verschleiern, das muss man auch ganz klar sagen, so zu tun, als ob. Und das löst keine Probleme, außer für die Leute, die das betreiben. Also ich wäre ausgesprochen vorsichtig bei dieser Mystifizierung. Aber da bleibt uns auch nichts anderes übrig. Es gibt ja etwas, was man bei der KI immer wissen muss. Diese Vermenschlichungsformen. Anthropomorphismus ist ja etwas, was wir beim Computer und bei Maschinen auch schon haben. Die Dampfmaschine schnauft, weil sie sich so anstrengt. Sie ist also ein lebendiges Lebewesen wie ein Drache, ja? Oder ein Auto, dem man Namen gibt, ja, weil wir sagen, die Maschine hat eine Seele oder ähnliches mehr. Und beim Computer ist es halt noch ganz intensiver, weil viele durch diese Interaktion mit der Maschine, Spracheingabe, Sprachausgabe natürlich geradezu angehalten werden, dazu das zu glauben. Also Menschen sehen alles mit menschlichen Augen und vermenschlichen es. Und das führt dann dazu, dass man glaubt, dass eine Maschine, die eigentlich nur ein Werkzeug ist und geführt werden muss, ein System, das geführt werden muss, ein Problem lösen könnte, das man selber nicht definieren kann. Das ist ja das Spannende. Denn wenn ich das Problem definieren kann und wenn ich es aussprechen kann, dann bin ich ganz nah an seiner Lösung in aller Regel. Aber dafür muss ich mich anstrengen, geistig anstrengen. Und dazu kann ich nicht sagen, ich drücke auf den Knopf und werde bedient.
Das ist ja die Quintessenz oder die Essenz deines Buches, nämlich ein flammendes Plädoyer für den selbstständig denkenden Menschen, der in der Lage ist zu erkennen, dass ein X kein U ist. Aber um das zu können, muss ich erstens viel wissen und verstehen. Ja. Und zweitens muss ich Dinge miteinander in Beziehung setzen, Zusammenhänge herstellen können. Das ist eigentlich das, was wir seit Humboldt als Bildung bezeichnen.
Genau. Also es ist Aufklärung, es ist Humanismus, es ist neuer Humanismus, also nicht dieser Humanismus, der sagt, altgriechisch rettet die Welt und auch nicht sagt, wir haben es immer besser gewusst vorher, sondern Humanismus im Sinne von, was tun wir, was entwickeln wir, was machen wir, was Menschen dient. Und in dieser schlichten Fragestellung liegt die richtige Antwort für die Bildung oder für ein Bildungssystem, das den Namen auch verdient, das die Leute nicht abrichtet und ihnen auch nicht weismacht, dass Routinen bereits Problemlösungen sind, sondern Routinen sind Hamsterarbeit. Und natürliche Intelligenz ist das Gegenteil davon. Es ist eine Intelligenz, die neugierig Fragen stellt und schaut, wie sie ein Problem anders lösen kann als bisher. Sonst gibt es weder Innovation noch Verbesserung. Unsere Gesellschaft ist ja deshalb so in der Krise, weil sie verlernt hat, genau diese Neugierde und Fragestellung zu entwickeln. Das heißt, die eigentliche Wirtschaftskrise liegt nicht darin, dass die Routineindustrien und Konzerne nicht mehr funktionieren, das tun sie es ohnehin nicht mehr, sondern dass wir nicht bereit sind, neue Fragen zu stellen oder uns überhaupt einmal hinzusetzen und zu sagen, was können wir denn eigentlich nicht noch, sondern eigentlich im Grunde sehr gut. Und aus dem Land der Dichter und Denker wird dann das Land der Leute, die bedauern, dass sie keine Routinen mehr haben. Also das ist ein Niedergang. Und auch das kriegt man nur wieder umgebaut, wenn man sich mit Grundlagen beschäftigt. Ich glaube übrigens nicht, das wollte ich dir sagen, dass man dazu sehr viel wissen muss. Das glaube ich nicht. Also so kleine Büchlein wie meine werden ja auch dazu geschrieben, auch von vielen anderen Kolleginnen und Kollegen, um zu sagen, wie ist denn sozusagen die Grundlage von etwas? Und das nimmt in dieser Zeit zu, was mich sehr freut. Es sind also nicht neue Trends und neue Schlagwörter, die man dann kurzfristig bewirtschaftet, sondern auch ein Trend hin zu sagen, was ist es eigentlich? Also wie verhalten sich bestimmte Technologien in unserem Leben? Was tun sie da? Warum sind sie da? Warum machen wir sie eigentlich? Und solche einfache, ich sage jetzt mal Volkshochschulliteratur, auf den Begriff, auf den ich sehr stolz bin, weil er im Grunde genommen ja lehrt den Umgang im Alltag damit, können wir überhaupt nicht verzichten in Zeiten wie diesen. Weil sonst lassen wir uns immer an der Nase herumführen und irgendwer erklärt uns, ich habe ja die große Problemlösung, kommt mal Kinder, und tatsächlich will er dann nur was verkaufen.
Wie optimistisch bist du, dass wir auf dem Weg hin zu der Idee, dass wir die KI und die digitalisierten Tools als Werkzeuge beherrschen und nutzen, so wie es uns frommt, hätte man früher gesagt. Wie groß siehst du die Chance, dass das so kommt? Weil im Moment gibt es ja, das wissen wir ja, alle springen auf diesen KI-Zug auf, alle machen irgendwas. Neulich gab es eine Studie, das liegt noch bei mir auf dem Schreibtisch, dass 95% dieser ganzen Initiativen im Sande verlaufen. Weil sie halt einfach gemacht werden, damit man was macht.
Genau.
Also wie realistisch ist es, dass wir an den Steuerhebel kommen?
Einige wenige werden an den Steuerhebel kommen. Das sind die, die klug genug sind, jetzt die Fragen zu stellen, wo das hinführen soll und was es wirklich kann. Und nicht einfach mitlaufen vor Angst und vor Unwissenheit. Weil das ist natürlich der Grund, warum man es tut. Das gilt für Manager auch ganz besonders, weil die sagen, wenn ich jetzt mich nicht mit KI beschäftige, mit dem Willen, ich habe zwar keine Ahnung, aber ich muss jetzt schnell einen KI-Expertenkurs machen. Nein, man muss lernen, was das ist und was es nicht ist und was nützlich ist und was es nicht kann. Und das wird im Grunde genommen nicht angeboten als Dienstleistung und kaum, außer in unseren Büchern natürlich. Aber im Kern wird so sein, dass es einen Crash geben wird, da bin ich ziemlich sicher. Nicht nur ich, sondern auch viele andere, die die Szene lang genug kennen, um zu wissen, wie die Zyklen da funktionieren, der etwas größer und etwas fulminanter ausfallen wird wie der von 2001, also das Platzen der Dotcom-Blase. Das wird große finanzielle Verwerfungen, große Verluste mit sich bringen, aber auch die Einsicht, dass es keine Wunder gibt in der Technologie und dass wir dafür verantwortlich sind, die Technologie neu aufzubauen und neu aufzustellen. Das ist ja nach 2001 auch passiert und in regelmäßigen Abständen gibt es dann sozusagen Revisionszusammenbrüche, weil die Illusionen größer geworden sind als der Nutzen und genau das wird auch passieren. Es gibt keine KI-Firma, die Gewinn macht. Es gibt selbst die großen und führenden Unternehmen haben bestenfalls in 4 bis 5 Jahren überhaupt eine Gewinnaussicht, verbrennen aber unglaubliches Geld bis dorthin. Große Unternehmen, die auf den KI-Zug aufgesprungen sind, ich sage jetzt nur mal Amazon, haben über 60% der sehr, sehr teuer gekauften Rechenzentrenskapazitäten nicht in Betrieb, weil sie nicht wissen, was sie damit machen sollen. Das ist schon sehr toll, aber wir fordern unaufhörlich neue Rechenzentren dafür, statt irgendwann mal stehen zu bleiben und zu sagen, was ist eigentlich los? Was passiert eigentlich in aller Ruhe? Wie sehen wir auf dieses Thema? Es wird einen Krach geben und die jetzt klug genug sind, ruhig hinzuschauen und zu analysieren, werden diesen Krach nicht ganz so dramatisch abbekommen wie die, die freudig und leidenschaftlich, aber unwissend mitlaufen.
Der häufig gehörten Kritikpunkte an Deutschland und an Europa ist, dass sie KI-technisch im Vergleich mit China und USA hoffnungslos hintendran sind. und dass sie aufholen müssten. Die EU hat erstens diesen AI-Act entwickelt, um ganz bestimmte Missstände gar nicht erst aufkommen zu lassen. Und zweitens arbeitet sie an einem Plan, wie wir trotz allem in Sachen künstliche Intelligenz auch nach vorne kommen. In Deutschland ist unter anderem die Schwarzgruppe ja schwer dabei zu investieren. Wie blickst du auf diese ganzen Aktionen?
Also eines der wenigen Dinge, wo ich vollkommen einverstanden bin mit der Politik der EU und unserer Regierung. Ich habe heute erst gehört, dass unser Digitalisierungsminister ganz klar gesagt hat, es muss eine Datensouveränität geben in Europa. Das halte ich für völlig richtig. Es gibt auch eine gute Distanz und es gibt auch eine gute Tendenz zur Regulierung, die ich sonst nicht besonders befürworte. Aber angesichts der gewaltigen Manipulation, sage ich jetzt mal, der Leute, die heute mit KI global arbeiten, vor allen Dingen in den USA und China, ist das dringend erforderlich. Europa kann sich tatsächlich auf die Schulter klopfen und es nicht ganz verdient, weil es gab tatsächlich also in Sachen Digitalisierung großen Nachholbedarf. Aber ich glaube, es schadet nicht, wenn man auch einmal stehen bleibt und überlegt, was man da eigentlich kauft und wofür man eigentlich das Geld anderer Leute ausgibt. Und bevor eine Blase platzt und auch einmal die Frage stellt, was nützt uns das eigentlich? Oder in welche Welt führt uns das denn von Manipulation, Übertreibung, Transparenz, Anführungszeichen? Das heißt, es gibt keine Privatheit mehr und ähnliches mehr. Man kann alles behaupten, alles manipulieren. Das ist doch nicht schlecht. Also ich glaube, angesichts des Sachverhalts ist der Kontext, den die Europäer da gewählt haben, ganz richtig. Und da verdanken wir auch der EU-Kommission eine ganze Menge. Und ich hoffe, dass es auch so weitergeht. Es ist nur wichtig, dass man endlich auch in den Kommissionen, in den ganzen Beratungsgremien, und das halte ich nach wie vor für einen Fehler, zu wenig zivilgesellschaftliche und zu wenig Expertise vertreten hat, die außerhalb der KI-Konzerne und Digitalkonzerne kommt. Das macht wenig Sinn, die Leute, die etwas verkaufen, darüber beraten zu lassen, ob sie das dürfen. Und da muss man noch ein bisschen nachbessern, würde ich sagen, auf Bundesebene und auch auf Europaebene. Mehr unabhängige Expertinnen und Experten rein, auch aus Bereich der Zivilgesellschaft, nicht nur der Universitäten, denn da gibt es durch viele Verbindungen mittlerweile auch schon ja eine geringere Unabhängigkeit, als sie eigentlich sein sollte. Das ist mein Eindruck.
Jetzt hast du meine Schlussfrage fast schon beantwortet. Ich stelle sie trotzdem nochmal. Vielleicht kriegen wir noch einen zweiten Aspekt mit rein. Lass uns zum Ende nochmal das Große betrachten und vielleicht auch große Worte nutzen. Vor welchen Aufgaben steht die Menschheit in der Auseinandersetzung mit dieser künstlichen Intelligenz und wie gestalten wir das?
Die große Aufgabe ist die immer da war: erkenne dich selbst, erkenne, was wir brauchen. Und erkenne, was ein Werkzeug kann und was nicht. Das heißt, die große Aufgabe heißt lernen. Lernen, was das wirklich ist, und das muss endlich anfangen und nicht mitlaufen. Insofern stehen wir in dieser Entwicklung wie in sehr vielen anderen total am Anfang. Es ist in der sogenannten Digitalisierung nichts anderes. Es ist in der sogenannten Nachhaltigkeit, in der sogenannten Klimafrage, in der sogenannten Arbeits- und Sozialfrage. Wir müssen begreifen, warum diese Dinge so sind, wie sie sind, und dann müssen wir sie steuernd, führend, mit dem Primat Mensch gestalten. Das ist ganz einfach. Das ist die Aufklärung, das ist sozusagen das Legat, die Erbe der Leute, die vor uns gedacht haben. Und das ist nach wie vor richtig und nicht erledigt.
Denken und lernen,
ja.
Das ist ein schöner Auftrag, mit dem wir jetzt nach Hause gehen, alle, die uns zugehört haben. Und ich danke dir, Wolf, für deine Zeit.
Ich danke dir.
Ich danke dir fürs Vorbeischauen. Ich empfehle allen das Buch Wolf Lotter, Digital Erwachsen, Streitschrift für mehr natürliche Intelligenz, in jedem guten Buchladen zu erwerben, und wünsche euch noch eine gute Zeit. Danke.